Liebe Schwestern und Brüder, als vor einiger Zeit das dann aufkam, dass die Medjugorje-Pilger wieder ihr Nachtreffen hier in Marienfried haben, habe ich mir überlegt, eigentlich sollte ich vielleicht die Abendmesse da mal übernehmen. Ich weiß ja nicht, wie lange mir das möglich ist oder wie lange da ich dazu Gelegenheit habe. Und da auch niemand da vorgesehen war für heute Abend, habe ich gedacht, mache ich das gleich mal und melde mich, stelle mich zur Verfügung. Das wurde dann auch klaglos hingenommen, weil das hat ja Gründe, weil wenn der einmal anfängt, hört der nicht mehr auf. Da haben die schon gedacht, naja, also auf jeden Fall ist das dem Hubert einfach so durchgerutscht, dass ich heute Abend hier bin, und der wird immer ganz unruhig, wenn es ein bisschen länger wird. Und dann, aber jetzt hast du den Salat, lieber Hubert. Aber schaut mal, ich habe mir auch gedacht, es passt eigentlich so ganz gut zu mir, wenn ich mit Ihnen darüber nachdenke. Ich habe mir noch gar nicht vorgestellt, Entschuldigung, mein Name ist Clemens Maria Henkel. Ich versuche seit September 2009 diese Gebetsstätte zu leiten. Also für die, die mich noch nicht kennen, sage ich es jetzt gleich mal. Sonst können Sie der Predigt nicht folgen und hören, wer ist das jetzt? Wo ist das? Wer ist das? Was ist das? Also Sie brauchen nicht mehr nachfragen. Ich habe es jetzt gesagt, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie ruhig, tun Sie mir den Gefallen. Hören Sie zu. Dankeschön. Ich selbst bin damals ganz unbedarft nach Medjugorje gefahren. Also ein Bus, ein Pilgerleiter, tieffrommer Mann, Burkhard Nogger, leider schon verstorben, tiefgläubiger Mann, hat die Gemeinschaft Stabat Mater gegründet, ist dann nach in die Ukraine gegangen, also war also schon also richtiger Medjugorje-Fan. Und er ist mit den Charismatikern da runtergefahren. Ich wusste nicht, was Charismatiker sind. Und die sagten dann zu mir, bist du zum ersten Mal dabei, Bruder? Nicht? Haben sie gefragt, haben sie mich angeschaut. Ja, ich habe mich dann umgedreht und habe gemerkt, ich bin gemein, nicht? Also, und dann sagten sie, du bist wahrscheinlich zum ersten Mal dabei, das sage ich das allererste Mal. Und dann wurde es ja ganz merkwürdig, meinte die Charismatikerin dann zu mir, darf ich dir mal die Hände auflegen und für dich beten? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich gebe es zu, ich habe erst mal geguckt, wie alt die Frau ist, nicht? Entschuldigung. Ja, okay, Leute, ich habe die Story das letzte Mal schon mal erzählt. Fest steht jedenfalls, ich bin mit diesen Charismatikern dann auf den Kretschewak hinaufgekrabbelt. Ich wusste ja nicht, wie es da rauf geht, da in Medjugorje. Ne? Ich habe gedacht, das ist ja wie hier, nicht, wenn ich nach Kevela gehe oder wo, oder die Kreuzwegstation, alles schön eben, alles vorbereitet, Blumen neben dran, eine Station nach der anderen, einmal gebetet, so, in 25 Minuten ist alles rum. Aber dann, wir machen morgen den Kreuzweg, sage ich, ja, okay, alles klar. Aber der ging ziemlich lange, der Kreuzweg, und da ging es dann noch den Berg rauf und es war dann auch schon ein bisschen heiß und so, und dann denke ich, naja, okay. Und oben auf dem Kreuzweg haben die alle heiße Gebete gebetet, großartig. Also da habe ich erst gedacht, mei, so die Charismatiker, wenn die mal einmal beten, Herrschaftszeiten, also dann hat der heiße Gebete für die Kirche und so, dann denke ich, sowas habe ich ja noch nie gehört, dass man so beten kann. Und dann war ich auch ganz entflammt und dachte, ja, das ist ja eine tolle Sache, wenn ich schon so toll vorgebetet habe, bete ich auch mit. Dann habe ich auch gebetet und habe ein feuriges Gebet gebetet. O Herr, schenk deiner Kirche Berufungen. Ich bin dann runtergegangen und habe gedacht, toll, ich habe auch meinen Teil für Berufungen getan, aber ich wusste nicht, dass der Herr mein Gebet persönlich erhört. Das wusste ich damals noch nicht und ich dachte, das reicht jetzt, weil ich hatte ja gebetet, nicht? Ich meine, es ist immer so, Gott hört dein Gebet, das wusste ich damals noch nicht so genau. Das wusste ich noch nicht so genau. Es ist schön, mit Ihnen, mit euch über Medjugorje nachzudenken, und jetzt war ja eine Untersuchungskommission mit Kardinal Hoser, richtig, Hubert? Wie heißt der Mann? Erzbischof Hoser, klingt doch gleich besser, ne? Erzbischof Hoser und so. Und man munkelt, es gibt Gerüchte, man würde doch in Medjugorje dann auch sich da sehr anerkennend äußern. Ich sage es mal ganz vorsichtig, man würde sich anerkennend äußern über die Sache. Und dass so diese ersten 7 Tage doch auch gewürdigt werden, ich sage es mal so. Ja? Weil ich bin ja keine Prüfungskommission. Und dann habe ich mir für mich so überlegt, was würde das denn eigentlich für die Welt heißen? Und ich habe mich mit Hubert darüber unterhalten, mit dem Erich Maria, der Thomas Rimmel war auch noch mit dabei, wir haben uns so dann so ausgetauscht. Wenn man das tut, dann wird man etwas anerkennen müssen, dass der Himmel auch heute noch auf diese Welt und in diese Welt hinein wirkt. Dass wir nicht uns selbst überlassen sind. Nicht? Gott hat einmal die Welt geschaffen, überlässt sie dann sich selbst, gibt noch so eine Gebrauchsanweisung, wie man sich hier unten verhalten soll, aber der Rest ist dann unsere Sache, geht nicht mehr. Das zu würdigen heißt, anzuerkennen, dass der Himmel Initiativen ergreift, um die Menschen zu erreichen, um ihnen zu begegnen, um eine lebendige Begegnung mit Gott herzustellen. Das ist schon mal der erste Punkt. Und zweitens, dass wir dem Himmel nicht egal sind. Wunderbar. Wir sind dem Himmel nicht egal. Wir sind wichtig. Du bist wichtig. Der Himmel kümmert sich um uns. Tolle Botschaft. Allein schon, also Hubert war davon so begeistert, dass er sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hat. Das war für den Hubert Liebherr eine solch tolle Botschaft, dass er gesagt hat, das muss ich vielen Menschen sagen, stell dir vor, es ist wahr, der Himmel kümmert sich um uns. Wir sind nicht alleine gelassen. Großartig. Lieber Hubert, an dieser Stelle möchte ich dir danken, dass du dein Leben einsetzt für die Mutter Gottes, dass du dein Leben einsetzt für diese Botschaft. Und ich denke, wir dürften an dieser Stelle auch dem Hubert mal mit Applaus danken, dass er sein Leben dafür einsetzt. Ich habe dein Zeugnis schon 2-3 Mal gehört, aber ich höre es mir auch noch ein 4. Mal an, okay, weil das so gut ist. Danke. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn Sie schon dort waren, wenn ich dort war, schauen wir uns einmal an, was diese ersten 7 Tage denn ausmachen. Und es ist ja eigentlich die erste Phase, die auch in sich einen geschlossenen Abschnitt bildet in diesem ganzen Ereignis von Medjugorje. Ich rede bewusst nicht von der Erscheinung oder der Botschaft, sondern ich rede vom Ereignis und von Worten, die uns überliefert sind, damit man das hier versteht. Ich greife hier nicht dem Urteil der Kirche vor, aber ich beschäftige mich mal mit dem, was man da uns mitgeteilt hatte, dass wir uns damit einmal auseinandersetzen, geistlich auseinandersetzen und einmal hinhören. Also, der 24. Juni 1981 beginnt das Ganze. Es beginnt mit einem Festtag. Wenn der Himmel kommt, ist immer Festtag. Ist ja klar, nicht? Hochfest. Und es ist der Fest- und Gedenktag von dem heiligen Johannes dem Täufer. Ein interessanter Bursche. Sich mit dem zu beschäftigen, ist sehr wertvoll. Der Johannes der Täufer steht für eine Gestalt der Heiligen Schrift, die am Wendepunkt steht, vom Alten zum Neuen Testament, vom Ersten zum Zweiten Testament. An diesem Wendepunkt steht dieser Johannes der Täufer, von einer alten Welt zur neuen Welt. Zu einer Welt des Volkes Israel hinein, zu der Welt des neuen Volkes Gottes in Jesus Christus. Es ist eine Gestalt, eine wichtige Gestalt, gleichsam wie ein Scharnier, an einem wichtigen Wendepunkt der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen und mit der Menschheit. An diesem Wendepunkt steht gleichsam dieser Johannes der Täufer. Er bildet den Höhepunkt und den Abschluss der Propheten und der Prophetie des Alten Testamentes und bereitet nun das Neue vor. An dem Gedenktag einer solchen Gestalt der Schrift beginnen die Ereignisse von Medjugorje. Und das ist für mich prophetisch, wie überhaupt, was dort in Medjugorje geschieht, eine Prophetie ist, ein prophetischer Aufbruch, eine Prophetie für eine andere Zukunft, für eine neue Kirche, für eine neue Zeit, die dort nun beispielhaft anfängt aufzublühen und aufzubrechen. Ich werde nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Interessant, der 24. Juni. Ich habe heute extra nochmal nachgeschlagen, was Kalenderdatum, bin ich ins Internet gegangen, gesagt, überall steht, es beginnt am 24. Juni, dann kommt der 25. Juni, dann kommt, und am Ende war der 30. Juni, aber welcher Wochentag das da war, steht nirgendwo. Zum Glück habe ich es rausgekriegt im Internet. Es war ein Mittwoch. Der 24. Juni 1981 war ein Mittwoch, genau in der Mitte der Woche. Interessant. Nicht am Ende, nicht am Anfang, in der Mitte, nicht am Sonntag, in der Mitte. In der Mitte geht's los. In der Mitte der Zeit. In der Mitte der Zeit, könnte man vielleicht auch sagen. Mitten in der Zeit, in der Mitte der Zeit geht's los. In Medjugorje. Es ist der Auftakt zu einer siebentägigen Initiative, Führung zu einem siebentägigen Wort, einer siebentägigen Ansprache, Hinwendung, Initiative des Himmels. Hast du gehört? Sieben Tage. Hast du gehört? Sieben Tage. Sieben Tage. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sieben Tage. Und dann beginnt eine ganz neue Phase in Medjugorje. Ich werde nachher noch was dazu sagen. Es sind sieben Tage. Wir haben den Schöpfungsrhythmus. Sechs Tage Arbeit, einen Tag Ruhen. Wir messen die Zeit in sieben Tagen, in 52 Wochen. Und so rechnen wir diese Tage. Die Französische Revolution hat mal gesagt, das ist alles Quatsch, das ist unproduktiv. Wir machen einen anderen Rhythmus. Wir machen einen 10-Tages-Rhythmus. 9 Tage arbeiten, 10. Tag ausruhen. Dann 9 Tage arbeiten, 10. Tag ausruhen. Ist in einer totalen Katastrophe und Chaos, in einem gesellschaftlichen Chaos geendet. Man musste das, was für eine Niederlage für die Revolutionäre, für die Atheistischen. Sie mussten eingestehen, dieser Wochenrhythmus ist der Rhythmus der Welt und der Weltzeit. Sie mussten Rechnung tragen, dass dieser Rhythmus der Weltzeit aus der Heiligen Schrift etwas ist, was in unserer Natur, in unserer inneren Natur tickt. Das kannst du nicht menschlich einfach verändern. Das ist in diese Zeit, in diese Welt hineingelegt, der Rhythmus von 7 Tagen. Und die Woche sind eben 7 Tage und nicht 10. Und davon ist einer ein Sonntag. Auch interessant, eine Phase von 7 Tagen beginnt nun. Das ist der Auftakt dann zu diesem Rhythmus der Weltzeitmessung, der Schöpfungsrhythmus. Ist das? Es ist auch interessant, wenn man hineinschaut in das Jahr 1981. Es ist die Zeit schwerer Ost-West-Spannungen und Konflikte. In diesen 80er Jahren war auch die Welt mehrmals nahe am Rand eines Dritten Weltkriegs, ja eines Atomkriegs. Auch interessant. Das Synonym für Krieg schlechthin, der atomare Schlag, die atomare Kriegsführung. Da kommt der Pfarrer Huber raus. Der hat jetzt auch einen Applaus verdient. Der ist nämlich extra gekommen zum Beichten. Danke, Pfarrer Huber. Großartig. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Den Mann, den muss ich euch vorstellen. Komm mal zu mir. Komm bei mich. Komm bei mich, Johannes. Komm bei mich. Das ist der frühere Dekan und Pfarrer von Bellenberg. Johannes, danke, dass du so kurzfristig zugesagt hast zu kommen. Ja, aber du kannst dann hier die Abkürzung nehmen, aber ich möchte dir nochmal danken. Mei, war das ein Stress, noch Beichtväter zu organisieren, also ich bin dankbar. So. Jetzt bin ich wieder drin. Es ist eine Zeit von einem aggressiven, atheistischen, kommunistischen Ideologie. Und das haben diese Seherkinder und diese Pfarrei von Medjugorje hautnah erleben müssen. Verhaftung, Verfolgung, Gefängnis. Also aggressive, kommunistische, atheistische Ideologie gegen den Glauben und gegen die Kirche. Das ist das Umfeld, in das hinein das Ereignis von Medjugorje hineinkommt. Was ist das für ein Ort, wo wir uns befinden? Es ist der Balkan. Was ist der Balkan? Der Balkan ist eine multikulturelle, multiethnische, multireligiöse Region in Europa. Osteuropäisch, abendländisch und orientalisch geprägt. Multikulti schlechthin, das ist der Ort Medjugorje 1981, bis auf den heutigen Tag. Und was ist das für ein Ort, Medjugorje? Ein Ort, eine Provinz mit einer christlichen Prägung, die schwer um ihre christliche Identität gerungen hat und sie bewahrt hat während der Zeit der osmanischen Herrschaft, als dieser Landstrich von den Musulmanen beherrscht und erobert wurde und wo man unter größten Opfern den christlichen Glauben bewahrt hat und infolgedessen auch unter großer, großer Armut den Glauben bewahren und erhalten mussten, unter einer großen Armut und Einfachheit des Lebens. Interessant, an einem solchen Ort geschieht das Ereignis von Medjugorje. Ich finde darin allein, wenn man das einmal, wissen Sie, betrachten Sie das einmal. Betrachten Sie einmal nur diese ganzen Umstände, in die hinein nun der Himmel spricht zu uns. Da wird vieles vorweggenommen. Wir haben zwar in unserem Land keinen Atheismus, wir haben keinen aggressiven Atheismus, aber wir haben eine schleichende Feindschaft gegen den christlichen Glauben. Wir haben ein schleichendes Verdunsten der Glaubenssubstanz in unserem Land. Was unterscheidet dann uns so groß von dieser Situation? Wir haben immer mehr Kräfte, die eine Kultur in diesem Land aufbauen wollen, ohne Rücksicht auf die christliche Identität, Stichwort Geschäfte öffnen an Weihnachten, 24. Dezember. Wissen Sie, das sind alles so Hinweise, das ist auch so ein Zeichen von 1981. Wir haben die Ideologie gegen die Schöpfungsordnung, der ganze Genderwahn und so weiter, wissen Sie, das ist alles prophetisch, das wird alles letztendlich schon da angesprochen. So, aber wir kommen jetzt zu diesen Tagen. Hochinteressant. Ich habe mir überlegt, wie versuche ich das möglichst kurz zusammenzufassen. Ich habe mir überlegt, ich nehme für jeden Tag eine Überschrift von den 7 Tagen. Für jeden Tag eine Überschrift. So, erster Tag. Erster Tag, Zeit des Kennenlernens. Zeit des Kennenlernens. Also wenn Verheiratete ihren Kindern und Enkeln erzählen, wie sich Oma und Opa oder Vater und Mutter kennengelernt haben, dann erzählen sie gerne oder wissen sie so gut wie immer oder eigentlich immer genau den Ort und die Situation, in der sie einander kennengelernt haben. Ich finde eine lustige Episode. Meine Mutter hat meinen Vater beim Tennisspielen kennengelernt. Und was der gleich aufgefallen ist, bei dem saß die Kleidung nicht richtig und das Unterhemd schaute raus. Das hat die nie vergessen. Ich weiß nicht, was das bei meiner Mutter da ausgelöst hat. Auf jeden Fall hat sie das behalten und ich habe es bis heute behalten. Das hat sie nie behalten. Die Situation, mein Vater spielt da Tennis und hat sich gedacht, den hole ich mir. Wie auch immer. Ist auch immer. Da wusste mein Vater noch gar nichts davon. Ihr merkt, die meisten werden geheiratet und heiraten nicht. Gut. Okay. Aber das ist doch schön. Der erste Tag von Medjugorje ist es Zeit des Kennenlernens. Zeit des Kennenlernens. Und was ich auch ganz toll finde, es sind Kinder und Jugendliche. Es sind Kinder und Jugendliche, wisst ihr was? Kinder und Jugendliche, die dort sind, an dem Pod Brodo. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hubert? Podbrodo. Okay, das nächste Mal frage ich dich vorher. Gut, ihr wisst also diesen Berg, den ich nicht aussprechen kann. Und da sind 6 Kinder und Jugendliche. Und das ist ein Synonym dafür, das ist eine Gruppe, die hat die Zukunft noch vor sich. Das ist eine Gruppe, die hat die Zukunft vor sich. Es gibt Leute, die sagen, die Kirche hat ihre Zukunft hinter sich. Kennt ihr die? Kennt ihr die? Die Kirche hat ihre Zukunft hinter sich. Da ist ein Moment, wo der Himmel mit Jugendlichen und Kindern einen Weg geht, die die Zukunft noch vor sich haben. Ein Sinnbild dafür, was in Medjugorje geschieht, nämlich die neue Kirche zu bauen. Und damit auch ein neues Zeitalter vorzubereiten, von dem heute keiner von uns auch nur im geringsten eine Ahnung hat, aber das kommen wird. Die neue Kirche, das neue Zeitalter, die neue Gesellschaft, die wird dort im Kleinen wie in einem Labor, nicht? Wie in so einer Petrischale, wo dann so Kulturen angelegt werden. Da beginnt im Kleinen etwas von der Kirche von morgen. Und es beginnt mit Kindern und Jugendlichen. Hochinteressant. Der Ort, wo diese Begegnung stattfindet, ist außerhalb des Dorfes, ist außerhalb der Familie, ist außerhalb der Freunde, ist außerhalb der Schule, ist außerhalb der Kirche, ist außerhalb von Hobby. Da ist gar nichts, da ist leer. Leer. Leere, ne? Also diese Steinwüste und da dieses Gestrüpp. Ne? Der Ort ist außerhalb der gewohnten Orte. Und da ist die Begegnung. Und die Kinder und die Jugendlichen erzählen Folgendes. Die Kinder und Jugendlichen der ersten Stunde, muss man sagen. Sie erzählen davon, dass sie überrascht sind. Und sie erzählen davon, dass sie auch Angst haben. Das fand ich interessant. Man könnte ja sagen, ja, die Mutter Gottes ist ja schön, ja wunderbar, herrlich. Mutter Gottes, ich würde ja auch mal, einmal hat mir ein Priester gesagt, ach, könnte ich doch auch mal die Mutter Gottes sehen. Ich habe bei mir gedacht, naja, wenn du auch das ganze Potpourri und das ganze Sortiment dann akzeptierst, dass dann auf dich zukommst, hast du recht. Aber das solltest du dir vorher gut überlegen. Überraschung und Angst, das ist das, was die Kinder und die Jugendlichen bewegt. Überraschung, warum? Überraschung, weil die Kinder darauf hingewiesen werden, die übernatürliche Welt gibt es wirklich. Ja, gibt es das wirklich? Ja, es gibt es. Ja, gibt es den Himmel? Ja, wirklich. Ja, und erscheint die Mutter Gottes? Ja, wirklich. Ja, gibt es das wirklich? Ja. Ja, gibt es den Jesus wirklich? Ja, der hat nicht nur gelebt, den gibt es wirklich. Was? den gibt's wirklich. Und die Engel, ja, und die Heiligen, die gibt's wirklich. Die gibt es wirklich, die gibt's wirklich. Stell dir vor, nein, doch. Den Himmel gibt es wirklich. Die übernatürliche Welt gibt es wirklich, auch wenn wir sie nicht sehen. Es gibt sie. Die Kinder in Fatima 1917 wurden gefragt, schöne Frau, woher kommen Sie? Liebe Kinder, ich komme vom Himmel. Liebe Kinder, ich komme vom Himmel. Werden die hochgelehrten Theologen sagen, ja, so ein Blödsinn, woher soll es sonst kommen? Das ist ja ganz Blödsinn, die ganze Erscheinung, was soll das? Aber dass man 100 Jahre kontinentweit in ganzen Hemisphären dieser Erdkugel gar nicht mehr an den Himmel glaubt, konnte sich vor 100 Jahren, 1917, keiner vorstellen, der damals war, auch und schon gar nicht Kinder. Liebe Kinder, ich komme vom Himmel. Den Himmel gibt es wirklich. Und deswegen die Überraschung von diesen Kindern und Jugendlichen. Es gibt die übernatürliche Welt. Sie umgibt uns. Sie nimmt Teil an unserem Leben. Sie beschäftigt sich mit uns. Sie guckt nach uns. Wir sind ihr wichtig. Stell dir mal vor, was für eine Erkenntnis. Manch einer lebt so, ja, was soll es sonst geben? Aber und dann Angst. Haben wir überlegt, was ist das mit der Angst? Warum haben die Angst? Warum haben die Angst? Warum haben die Angst, wenn die Mutter Gottes erscheint? Warum haben sie Angst? Es gibt Gott, den Schöpfer. Sie haben Angst, weil sie etwas erleben von der Gewalt, von der Macht, der Kraft, der Allmacht Gottes, die in dieser Erscheinung präsent wird. Die absolute Macht, die absolute Autorität. Sie bekommen eine Ahnung davon, wenn man sich in ihre Gegenwart begibt, was das heißt. Liebe Schwestern und Brüder, es ist wichtig, sich das vor Augen zu halten. Es gibt Gott. Und ich muss einmal mich fragen, wird mein Leben vor Gott Bestand haben? Wie habe ich gelebt? War das in Ordnung? Wie wird es einmal sein, wenn ich vor Gott stehe, wenn ich vor dieser Allmacht und Kraft Gottes stehe? Wie wird mein Leben aussehen? Wie werde ich diesem Gott, diesem Schöpfer, dieser Allmacht begegnen? Seht ihr, das ist auch das Moment der Angst. Einmal die Freude, dass es den Himmel überhaupt gibt, aber auch, ich stehe der absoluten Autorität gegenüber. Mit Gott umzugehen ist eben kein Umgang wie mit dem alten Opa mit langem weißem Bart. Ja, das ist was für die Klamotte, das ist was fürs Theater, ja, das ist was fürs Kabarett, aber hat mit der biblischen Wirklichkeit gar nichts zu tun. Absolute Majestät. Und das heißt für uns, dass wir in einer großen Achtung und Respekt diesem Gott gegenübertreten. Okay. Dieser erste Tag, eine Initiative des Himmels. Es wird von der Mutter Gottes nicht gesprochen. Sie spricht nicht, ist doch merkwürdig. Also wenn man sich kennenlernt, sagt man doch mal, das sagt nichts, ne? Also das sagt nichts. Das sagt, das kommt gar keine Kommunikation, das sagt nichts. Mutter Gottes sagt nichts, sie sagt gar nichts. Warum sagt die Mutter Gottes nichts? Ist doch komisch. Wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, wollt ihr doch mal was fragen, mit dem unterhalten. Aber die sagt nichts, die Mutter Gottes. Die erscheint nur. Es gibt nur eine Geste, dass sie sich nähern sollen. Sie sollen sich nähern. Die Kinder sollen sich nähern. Es wird nicht gesprochen. Es kommt so eine Geste, eine freundliche Einladung, eine Geste. Kommt näher, kommt zu mir, komm, komm. Komm, eine Geste, komm. Da Das ist ein Symbol dafür, dass Gott immer wieder auf eine zärtliche, auf eine liebevolle, auf eine unaufdringliche Weise dich immer wieder einlädt. Komm zu mir, komm zu mir. Achte in deinem Leben, in deinem Alltag darauf, wo Gott zu dir spricht, nicht indem die donnernde Stimme vom Himmel kommt, ne? Tu dies, tu jenes, lass das, mach das. Nein. Wir merken etwas von diesem ersten Tag, von der Zärtlichkeit Gottes, der immer einlädt, nie gewalttätig, nie uns überrumpelt, sondern uns freundlich einlädt, zu ihm zu kommen. Und da ist die Frage, hören wir diese Stimme, merken wir diese Initiative und lassen wir uns ein, lassen wir uns einladen. Das zärtliche Anklopfen Gottes, der Annäherungsversuch Gottes und das Abwarten auf die Reaktion des Menschen. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Oh. Ich werde jetzt kürzen. Aber macht jetzt noch nichts. Macht nichts. Ich werde das alles kürzen. Macht ja keine Sorgen. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Aber wenn wir jetzt nur mal auf diese Umstände und diesen ersten Tag schauen, da merken wir, was oder wie prophetisch schon die ersten Tage sind und wie sehr sie hinausweisen auf das, was später kommt. Und was hier allein schon in diesem Ereignis über Gott erzählt wird, über sein Wesen, über das Wesen Gottes, über die Art der Gottesbegegnung, über die Art, wie sich Gott die Beziehung mit uns vorstellt, großartig, sage ich dir, großartig. Die meisten Menschen haben völlig falsche Vorstellungen. Und hier wird zum ersten Mal Jugendlichen das eröffnet. Ich mache jetzt den Kurzdurchgang. Wer zu Maria gehört, sie sucht, den gibt sie einen Namen. Mein Engel. Hey, großartig. Mein Engel. Für manche Eheleute ist das ein Kosename. Mein Engel. Klingt doch schon klasse. So Eheleute sagen, oh, mein Engel. Mein Engel. Okay. Am zweiten Tag kommt sie wieder. Sie gibt wieder zu verstehen, kommt näher. Und dann fangen sie an zu beten. Und dann spricht sie, der Friede Gottes möge mit euch sein, meine Engel. Interessant. Die Mutter Gottes sieht in diesen Kindern nicht, wie sie jetzt sind, sondern sie sieht diese Kinder, wie sie später sein werden, unter ihrer Führung, unter ihrer Erziehung, unter ihrer Belehrung, unter ihrer Führung, unter ihrem Schutz. Sie sieht die Kinder nicht zu dem Zeitpunkt, wie sie jetzt sind, sondern einmal später, was aus ihnen werden wird, mit jenen, die sich ihr anschließen und öffnen. Sie sieht sie also in einer viel späteren Situation und sie sagt jetzt schon, ihr seid meine Engel. So großartig. Welch große Meinung die Mutter Gottes von diesen Kindern und Jugendlichen hat, in denen sie bereits das sieht, was aus ihnen werden wird, unter ihrer Führung. Und deswegen kann auch der Apostel Paulus sagen, an die Heiligen in Korinth, denn die waren alles andere als heilig. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Gemeinde war alles andere als heilig. Und trotzdem sagt er, an die Heiligen von Korinth, an die Heiligen von Ephesus, an die Heiligen von Marienfried. Okay, das ist was für später. Aber es kommt. Ja, das ist wichtig. Sie zählt die Menschen, die sich ihr anschließen. sich ihr anvertrauen, mit ihr einen Weg gehen, zählt sie zu den Engeln, du Königin der Engel. Das ist wichtig. Und wisst ihr was, warum ich das so jetzt ein bisschen ausbreite? Weil nämlich an diesem zweiten Tag zwei von denen von gestern fehlen. Die haben eine wunderbare Erfahrung mit den anderen gemacht. Diese großartige Erfahrung der Erscheinung, der Begegnung. Und obwohl sie das gemacht haben, gehen sie mit den anderen am nächsten Tag nicht noch einmal hin zu gucken, ja, das wollen wir eigentlich noch mal überleben. Da gehen wir noch mal hin. Das gucken wir uns noch mal an. Das hat uns so berührt, dieses zärtliche Anklopfen des Himmels in unserem Leben. Da muss ich noch mal hingehen. Nein, die bleiben zu Hause. Und weißt du, was die Folge ist? Sie werden in den späteren Zeiten dazukommen, aber sie werden die Mutter Gottes nicht sehen, sie werden sie nicht hören. Das wird, was sie zu Beginn am ersten Tag erfahren haben, werden sie nie wieder erfahren. Obwohl sie dann mit Tausenden und Abertausenden dann auf dem Pot Brodo da stehen, auf dem Erscheinungsberg, sie werden sie nie wieder sehen. Sie haben diese Möglichkeit gehabt, sie haben diese Einladung gehabt, sie haben sie nicht wirklich angenommen. Und da sind sie auf der Strecke geblieben. Sie haben sie nie wieder gesehen, nie wieder ein Wort von ihr gehört. Und andere sind an ihrer Stelle, an die Stelle getreten, die Mirjana und der Jakob. Die sind dann dazugekommen und dann waren es auf einmal wieder 6. Ich dachte auch an die Apostel. Bevor sie sich versammelt haben und gebetet haben, haben gesagt, wir müssen die 12-Zahl wieder voll machen, der gegeben ist, für den müssen wir einen neuen wählen. Dann wählen sie dann, ja, ihr wisst es ja, zwischen dem Matthias und dem Basabas, und die kommen, sie treffen die sich und dann wird dann gewählt und dann ist die Zahl 12 wieder voll. Auch hier muss die Zahl der Seherkinder und Jugendlichen wieder foltern, es kommen zwei neue dazu. Sie nehmen den Platz von denen ein, die Einladung des Himmels nicht angenommen haben. Nicht angenommen haben. Es heißt, die Initiative Gottes kann auch scheitern. Das Zärtliche, das liebevolle Anklopfen Gottes kann scheitern. Was für eine Tragik, und bei diesen beiden Kindern oder Jugendlichen, was für Folgen für die späteren Ereignisse in Medjugorje. Verpassen wir nicht den Kairos, den Moment, wo Gott uns anspricht. Für die einen eine Tragik, für die anderen eine Glückseligkeit. Das finde ich ganz interessant. Dritter Tag. Am dritten Tag, liebe Schwestern und Brüder, dritter Tag, der Herr ist am dritten Tag auferstanden. Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Auferstehung. Das Ereignis nach der Kreuzigung am dritten Tag. Hier ist am dritten Tag, von der Grundbotschaft Medjugorjes gesprochen, was die Grundbotschaft Medjugorjes bis auf den heutigen Tag ist. Ich komme gleich noch drauf. Zunächst fragen sie, wie heißt du? Da geht es wieder darum, Beziehungen zu vertiefen. Wie heißt du denn? Sag mal deinen Namen. Wie heißt du, dass ich dich ansprechen kann, dass du ein Du wirst, dass du ein Gegenüber wirst, dass ich eine Freundschaft mit dir haben kann. Ich möchte dich ansprechen. Ich möchte wissen, wie du heißt und so weiter. Ich möchte dich ansprechen. Ich bin die heilige Jungfrau. Und ich denke mir, naja, eine heilige Jungfrau kennen wir ja schon. Heilige Jungfrau, heilige Jungfrau. Aber hinter dem Titel Heilige Jungfrau verbirgt sich die lauretanische Litanei. Du Königin der Engel, du Mutter der Kirche, du Königin der Apostel, du Königin des Friedens. Hinter diesem Namen, ich bin die heilige Jungfrau, stehen alle diese Anrufungen der Mutter Gottes. Und die letzte Anrufung, schau nach in deinem Gotteslob. Die letzte Anrufung in der lauretanischen Litanei, Königin des Friedens. Interessant. Zufall oder Höhepunkt? Ich komme noch drauf. Ich bin die heilige Jungfrau. Und das finde ich schön. Sie sagt, Friede, Friede, Friede und nur Friede. An diesem Teil hatte ich mir eigentlich überlegt, dass wir miteinander ein Lied singen. Donna La Pace, mein Lieblingssinn. Donna La Pace. Ja, okay, das machen wir jetzt nicht, weil das dauert sonst zu lange. Aber ich hoffe, es ist auch euer Lieblingslied, weil es ist die Grundmelodie von Medjugorje. Donna La Pace. Friede, warum dreimal Friede? Reicht doch einmal, wir haben es ja schon mal gehört. Wir hören es ja gleich viermal. Friede, Friede, Friede und nur Friede und nochmal Friede. Warum denn viermal Friede? Einmal reicht euch. Wir haben doch Ohren. Wir haben doch Ohren. Nein. Es geht um den Frieden von uns mit Gott. Es geht um unseren Frieden mit dem Nächsten. Es geht um unseren Frieden mit uns selber, dass wir mit uns im Frieden sind, dass wir mit uns im Reinen sind. Und das vierte Frieden, da geht es um den Frieden insbesondere zwischen Gott und den Menschen und den Menschen untereinander. Noch einmal diese Dimension. Und interessant, als diese Worte gesprochen werden, sieht man im Hintergrund das Kreuz, den sterbenden Erlöser, Jesus Christus, sterbend am Kreuz, spricht sie auf diesem Hintergrund diese Worte, die gleichsam wie eine Friedensbitte klingen. Und, liebe Schwestern und Brüder, das ist jetzt ein Zeichen von oben. Und diese und das heißt, dass von der Verehrung und von der Liebe zur Mutter Gottes wir erst den richtigen und wahren Zugang zu Christus, dem Erlöser am Kreuz, finden. Dass wir über sie einen tieferen Zugang zu diesem Geheimnis der Erlösung finden. Und dass dadurch, wenn wir ihn dann gefunden haben, indem wir an der Hand zur Mutter Gottes uns zu Christus, ihrem Sohn und Erlöser, führen lassen, dass dadurch der Friede in die Welt kommt. Davon hängt der Friede in der Welt ab. Wir merken, Maria, die Mutter Gottes, ist wirklich die Königin des Friedens. Die Königin, die Helferin zum Frieden. Indem sie uns hilft, den Friedensfürst zu finden. Wir werden vor allem und eigentlich nur unter der besonderen Hilfe der Mutter Gottes Christus, den Friedenskönig, finden. Von ihrer Verehrung, von unserer Liebe zur Mutter Gottes hängt nicht nur unser Friede ab, sondern auch der Friede in dieser Welt. Versteht ihr? Ihr seid ganz wichtige Apostel des Friedens. Ihr seid Botschafter des Friedens. Ihr habt euch der Königin des Himmels, der Königin des Friedens angeschlossen. Die Mutter Gottes baut auf euch. Die Mutter Gottes braucht euch. Sie will euch schicken. Ihr sollt davon erzählen. Ihr sollt davon erzählen. Entschuldige, ich könnte jetzt noch eine Stunde reden. Es ist unglaublich. Und wie wichtig das ist, was ihr erlebt habt in Medjugorje, was du erlebt hast. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk, was für eine Zärtlichkeit Gottes, was für eine zärtliche Einladung Gottes an dich durch die Gottesmutter. Was für eine Gnade, verstehst du? Ist dir das bewusst? Dieses Geschenk. Und wirst du es bewahren? Wirst du dich einladen lassen? Vierter Tag. Die Kirche ins Spiel bringen. Die Kirche ins Spiel bringen. Sie sagt, sie sollen doch ein Zeichen geben. Die sollen doch ein Zeichen geben. Habt keine Angst. Habt vor nichts Angst. Vor nichts Angst. Vor nichts Angst. Diese Kinder meinen, ja, wenn wir ein Zeichen haben, dann werden die Leute uns anerkennen, dann werden die Leute uns glauben, dann sind wir glaubwürdig, dann sind wir irgendwie die Fragen los. Nein, sie sagt, lass das doch alles. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Ob die dich anerkennen, ob die dich glaubwürdig halten oder was auch immer. Hab keine Angst. Geh einfach weiter. Geh deinen Weg. Wo warst denn du in Urlaub? Oh, ein paar Tage weg. Ja, hör mal, du warst jetzt oder 10 Tage weg. Wo bist du denn gewesen? Oh, Jugoslawien. Jugoslawien? Wer fährt nach Jugoslawien? Warst du am Meer? Auch. War ich auch. Und war schön. Ja, ich merke, das ist schön. Erzähl mal. Was hast du denn da in der Tasche? Oh, nichts. Ich merke, ihr wisst alle, wovon ich rede, gell? Das ist toll, gell? Man könnte es ja auch so machen. Ja, wo warst du? Ja, du, ich habe diesmal einen ungewöhnlichen Urlaub gemacht. Wo warst du? Ja, ich war in so einem Ort, der heißt Medjugorje. Was? Warst du jetzt auch dort? Ja, ich bin auch dort gewesen. Und? Siehst du, das Zeugnis beginnt nicht damit, dass du jemand etwas aufdrückst, sondern dass der sagt, ja und? Ja, was war da? Sie wollen von dir etwas wissen. Lass dich befragen. Gib einfach ein schlichtes Zeugnis. Du, ich war dort. Ich habe auch erst gedacht, soll ich da hinfahren? Aber ich bin jetzt mal dahin gefahren. Und? Klasse. Ja, was war denn? Ja, Friede. Ja, was Friede jetzt? Was jetzt? Ja, es war schön. Ja, was war denn schön? Erzähl mal. Ja, wir haben eine tolle Gemeinschaft gehabt. Ich habe da mal wieder angefangen zu beten. Und was? Gebetet hast du auch? Ja, was betet man da? War es in der Kirche? Ja, ich war in der Kirche und habe den Rosenkranz gebetet. Ja, um Gottes Willen, das war ein toller Urlaub. Genau. Kann das ein toller Urlaub sein? Du, ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist so. Ja, erzähl mal. Ja, bei uns war einer, die ist wieder gesund geworden. Ach, Quatsch. Da. Ja, Wunder auch. Ja, das gibt's auch. Ja, gibt's die wirklich? Ja. Wo? In Medjugorje? Nein, doch. Ich hab's gesehen. Du spinnst doch. Erzähl mal, wie war's denn da? Wie war's denn da? Ja. Und dann erzählst du, was du erlebt hast. Und dass dir das gut tut, wenn du den Rosenkranz betest, wenn du zum Frieden kommst. Und du hast eine Lebensbeichte abgelegt. Was, das auch noch? Oh Gott. Und das hat man da alles machen müssen. Nein, ich bin freiwillig gegangen. Ach Quatsch. Lebensbeichte, freiwillig. Ja, wie war es denn? Erzähl mal. Versteht ihr? Du musst gar nicht mit der Keule auf irgendjemand losgehen. Es reicht, wenn du davon erzählst, was du erlebt hast. Ich bin dem lebendigen Glauben begegnet. Ich bin dem lebendigen Jesus begegnet. Ich habe sowas erlebt wie lebendige Kirche. Was, das gibt's auch noch? Tatsächlich, fahr hin. Und das war der Ausgangspunkt für viele, die sagen, das gucke ich mir jetzt selber mal an, aber ich bleibe ein bisschen im Bus hinten ganz links auf dem, ich gucke mir das mal an. Die kommen alle da so zurück. Was ist da los? In Medjugorje. Was ist da los? Versteht ihr? Das ist das prophetische Zeichen von diesem Ort. Und auch wieder, meine Engel geht in Frieden. Alle, die sich ihr anschließen, die sich der Mutter Gottes öffnen, sind in ihren Augen ihre Engel. Es gibt einen Kirchenvater, der nennt sich Augustinus. Papst Benedikt liebt den heiß und innig, dass er praktisch alle Bücher von dem gefressen hat. Der kennt die fast auswendig. Der heilige Augustinus ist sein Lieblingskirchenvater. Der hat einmal davon erzählt, dass er die Theorie oder die Vorstellung hat, dass es die Menschen gibt und dass die Menschen leben und dass es deswegen so wichtig ist, dass die Menschen zum Glauben kommen und mit Gott leben, damit sie eines Tages einmal die Plätze der gefallenen Engel einnehmen. Hast du das gehört? Sagt der Augustinus, das ist ein Kirchenlehrer, sag nicht ich, ne? Sagt der Augustinus, ne? Der Cheftheologe von unserem Papst, Emeritus Papa Benediktus der 16. Weißt du, wir haben so viele Päpste, du kommst schon mal durcheinander. Okay. Es ist unsere größte Berufung, dass wir die Plätze der gefallenen Engel einnehmen. Also zunächst einmal ist das doch großartig. Meine Engel, sie sieht uns schon gleichsam auf einem Platz der heiligen Engel. Und weißt du, was das für eine Folge hat? Dass die diese Plätze räumen mussten, kein Interesse haben, dass du auf diesen Platz kommst. Das ist doch wohl die logische Folge, oder? Dass die ihren Platz verloren haben, kein großes Interesse daran haben werden, dass du ihren Platz, ihren schönen Platz in der Nähe, in der Gegenwart Gottes einmal annimmst und sie vieles und vielleicht alles tun werden, dass du das nicht schaffst. Ist doch logisch, oder? Hochinteressant. Meine Engel. Wunderbare Anrede. Meine Engel. Wisst ihr was? An der Stelle fällt mir auf, dass die Liebe Gottes und die Liebe des Himmels viel größer ist als unsere Liebe zu denen. Dass sie eine viel tiefere Liebe zu uns haben, als wir jetzt sagen. Dass sie viel größere Freude haben, mit uns in Kontakt zu treten und mit uns zu leben, als wir Interesse zu haben, mit denen zu reden. Jesus freut sich, dass ihr da seid. So, oh, heute schon wieder Kirch, schon wieder lange Predigen, Orgelzeug, aufstehen, dahinfahren. Und mit so einer Truppe feiert der Heiland heilige Messe, Leute, ich sag's euch. Stellt euch mal vor, der Himmel freut sich, dass ihr kommt. 10 Minuten später. Was für eine Liebe, hat einmal Erzbischof Stümpfle gesagt. Was für eine Liebe. Schon eine Frage. Fünfter Tag. Das ist, ich finde, an diesem fünften Tag wird die wichtigste Frage gestellt, die je in Medjugorje gestellt worden ist. Und es wird nie mehr eine wichtigere Frage geben als diese. Die wichtigste Frage, die je in Medjugorje gestellt worden ist. Und es wird nie wieder eine wichtigere Frage als diese geben. Was möchtest du? Für mich die wichtigste Frage von Medjugorje. Was möchtest du? Heilige Jungfrau, was möchtest du? Ich sage euch mal was. Wenn ihr heute Abend aus dieser Kirche herausgeht oder wenn ihr jetzt dann morgen nach Hause fahrt und ihr nehmt mit nach Hause, die wichtigste Frage von Medjugorje war, was möchtest du? Dann hast du hier diese ganze Veranstaltung schon begriffen. Dann hast du eigentlich das Wichtigste von diesem Treffen mitgenommen. Denn das ist die entscheidende Frage für jeden getauften Christen. Lieber Gott, was möchtest du von mir? Was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Das ist deine wichtigste Frage und deine wichtigste Berufung, die du hast. Es gibt keine wichtigere. Was soll ich für dich tun? Dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, deine Freunde, dein Erfolg, dein Glück, deine Karriere, das ist alles nur Zugabe. Das ist nur Zugabe, 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 Zugabe. Ja, ist okay. Aber das Entscheidende ist, und da gucke ich wieder den Hubert an, was soll ich für dich tun? Ich danke dir noch einmal, dass du geantwortet hast, Hubert. Ich tue es für dich. Es hat viel Opfer gekostet und kostet bis heute für dich viele Opfer. Aber du hast es getan. Ich danke dir. Und das ist die entscheidende Frage. Was soll ich für dich tun? Die Leute sollen beten, die Leute sollen fest glauben, die Priester sollen fest glauben und die Priester sollen helfen zu glauben. Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen war oft dann davon die Rede, dass die Priester fest glauben sollen. Ja, wenn die Mutter Gottes das sagt, ist wohl auch den Glauben unter diesen Priestern schwach geworden. Aber jetzt seid vorsichtig, ne? Ja, die Priester müssen ja mehr glauben, müsst es, die Priester. Ich habe in den 80er Jahren bei einem Ehepaar, befreundeten Ehepaar und Familie gewohnt in meiner Ausbildungszeit. Und da sagte mir eines Tages die Mutter von meinem Freund, ich war da in der Familie untergebracht, ja, sagt die, ja, die letzten Jahre da mit unserem alten Pfarrer. Und er hat ja immer dasselbe gepredigt und es war so schlimm und so. Und er hat das nicht verkraftet, dass in den 60er Jahren von einem solchen Kirchenbesuch, das in die ganzen Jahre runtergegangen ist, bis man kaum noch was gesehen hat. Eine der schönsten und wertvollsten Kirchen Saarbrücken, Maria Königin, gebaut von einem ganz bedeutenden Architekten. Ja. Was das für viele von diesen Priestern bedeutet, wenn Jahr für Jahr immer weniger Leute kommen. Die Leute bereiten ihre Predigt vor. Sie geben sich Mühe, so gut sie können. Sie geben ihr Bestes. Sie geben ihr Leben. Sie haben ihr Leben gegeben, weißt du? Und dann setzen sie sich ein und es werden immer weniger. Und der locker flockige Priester zu sein, der da alle anspricht und so, das ist gar nicht so einfach. Und vielleicht beten wir mehr für die Priester. Die Leute sagen, ja, es gibt immer weniger Priester, und so, naja, Bischof wird schon wieder einen schicken, hier bei uns, habe ich schon gehört, Pfarrfest. Sage ich, ja, da drüben, da wird jetzt der Pfarrer wird versetzt, der kommt an, Bischof wird schon wieder einen schicken. Ich habe gesagt, ja, hast du recht, aber wie lange noch? Wenn wir keine Liebe zum Priestertum haben, werden wir auch keine Priester haben. Punkt. Ganz einfach. Und das Problem ist, dass Gott diese Verbreitung und die Erhaltung und die Festigung des Glaubens besonders verbunden hat mit dem Dienst der Geistlichen. Ich rede jetzt mal nicht mal von Priestern, sondern überhaupt mal von den Geistlichen. Das ist ein Geheimnis Gottes. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Können wir sagen, ja gut, wenn die jetzt nicht so richtig drauf sind, die wissen es immer so, wir machen unseren Gebetskreis, wir machen heißen Lobpreis, wir machen Bibelstunde, wie die Freikirchen Südamerika. Ja? Aber Gott will den Weg über die Kirche. Ihm ist es wichtig, dass die Evangelisierung, dass der Glaube gefestigt wird und gefördert wird durch den Dienst der Priester. Es ist sein heiliger Wille, nicht weil die Priester das meinen oder weil sie sich diese Würde genommen haben. Weil Jesus will es so. Den Glauben heben, den Glauben festigen, den Glauben fördern durch den Dienst der Priester und Geistlichen. Das ist die Botschaft von Medjugorje. Und damit stellt die Mutter Gottes im Letzten die Frage nach der Kirche. Wann beschäftigt uns das Thema Kirche überhaupt? Wann wird überhaupt in den Predigten Kirche thematisiert? Wann, wie und in welcher Form reden wir überhaupt über die Kirche? Und die Frage ist, lieben wir die Kirche? Wir sollten sie lieben, auch wenn sie Fehler hat, auch wenn Priester Versager sind oder auch sich nicht, es gibt ja auch ein paar gute gelegentlich, habe ich gehört. Es soll noch gute geben. Ich habe es gehört. Ja, schon mal. Ich habe es gehört. Soll es auch geben. Und dass wir eine Liebe zur Kirche haben. Warum? Weil Christus für die Kirche gestorben ist. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat sich ermorden, foltern, umbringen lassen, weil er die Kirche liebt und er möchte, dass auch du die Kirche liebst mit all ihren Schwächen, mit all ihren Versagen, mit all ihrer Not, mit all ihren Problemen. Du sollst sie lieben. Liebe sie. Liebe die Kirche und liebe auch die, die ihr Leben einsetzen für diese Kirche. Ich fasse das jetzt mal weiter. Das ist wichtig. Es ist eine Botschaft für die Kirche und die Mutter Gottes spricht mehrmals davon. Sie sollen feststehen im Glauben und sie sollen anderen helfen zu glauben. Durch sie soll das geschehen. Ja, wenn für die Leute nicht gebetet wird, was sollen die dann machen? Was soll dabei herauskommen? Betest du für deinen Pfarrer in deiner Gemeinde, wo du herkommst? Ja, der macht ja nur durcheinander. Der glaubt ja auch nicht mehr richtig. Das ist ja auch mal ganz, was der da wieder gemacht hat, Ringelpiez mit anfassen und dann Kettüchlein und denkt so, ich fahre da nicht mehr hin, meine Mann, ich fahre nicht mehr. Ja. Beten wir für unsere Heimatgemeinde und für die Priester, die dort tätig sind, für die Menschen, die dort Kirche bilden sollen. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben, sagte sie, als sie gefragt wurde, warum erscheinst du außerhalb der Kirche, warum bist du nicht für alle sichtbar? Auch wieder das Entscheidende ist der Glaube. Sechster Tag. Wunder geschehen wirklich. Wunder geschehen wirklich. Die Menschen sollen glauben, sie sollen keine Angst haben. Und dann kommt dieses Heilungswunder von dieser Familie, von dieser Daniela. Daniela, das ist das Mädchen, das ist irgendwie krank oder behindert. Und die haben im Vorfeld schon mal gefragt bei den Kindern und Jugendlichen. Mutter Gottes sagt ihnen, sie sollen beten, sie sollen fasten, sie sollen glauben. Sie fasten, sie beten, sie glauben und dieses Kind wird gesund. Übrigens, dieser Name Daniela leitet sich ab von dem Namen des Propheten Daniel. Das erste Wunder ist eigentlich ein Hinweis über den Namen auf diesen Prophet Daniel, der prophetisch von Gott spricht und offenbart. Interessant, kein Zufall, das Mädchen heißt Daniela. Kommt von Daniel, Prophet Daniel. Interessant. Könnte man auch tiefer drüber nachdenken, aber gut. Auf jeden Fall wird auch hier etwas wichtig. Wo geglaubt wird, wo gefastet wird, wo gebetet wird, geschehen Zeichen und Wunder. Ich erlebe immer wieder in meiner Kirche auch unter Geistlichen, mit denen ich zu tun habe. Ich frage manchmal, glaubst du wirklich noch, dass Jesus Christus heute heilt an Körper, Geist und Seele? Glaubst du das noch? Ja, und dann die Verrückten und so weiter. Glaubst du das noch? Ja, und die Charismatik und die Spinner. Glaubst du das noch? Wenn du sagst, ja, das ist schon noch möglich, aber das ist eigentlich, so gibt es eigentlich schon gar nicht mehr, oder dann ist das, ich habe einmal gesagt, weißt du was? Wenn du das nicht wirklich glaubst, dass heute noch diese Zeichen und Wunder geschehen, wie in der Bibel beschrieben, und der Herr heilte sie an Körper, Geist und Seele, wenn du das wirklich nicht glaubst, hast du praktischen Atheismus. Und du bist Priester und du bist Geistlicher. Dann bist du Atheist. Ich war so erschüttert. Das ist praktischer Atheismus, sage ich. Und du stehst am Altar und erzählst den Leuten was und glaubst nicht, dass der Herr das kann. Und Medjugorje sagt, jawohl, das gibt es auch heute noch. Das ist nicht eine Sache von 2000 Jahren, als der Jesus mal gelebt hat. Da hat es das mal gegeben. Nein, das gibt es heute im 21. Jahrhundert. Heute, am 11. November, vom Tag des heiligen Martin 2017, geschehen auch heute noch Zeichen und Wunder. Das ist unser Glaube. Das ist unser lebendiger Glaube. Aber glauben wir das? Oder gehen wir zum Arzt, zum Psychotherapeuten? Glauben wir das selber noch, dass Jesus unser Arzt ist? Dass er uns heilen kann, soweit es in seiner Vorsehung, in seinem Plan ist. Aber rechnen wir wirklich damit? Medjugorje sagt, rechnen damit. Und deswegen ist dort der lebendige Glaube, die lebendige Kirche, weil es gibt so viele Menschen, die dort wirklich Heilung an Körper, Geist und Seele gefunden haben. Und wenn nicht körperlich, dann wenigstens an der Seele und am Geist. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und das wird auch eine Kirche der Zukunft sein, die eine heilende Kirche sein wird. Sie wird kommen. Und sie ist bereits im Entstehen. Glaub es nur. Glaub es nur. Die Kirche wird auferstehen. Haben sie doch zu Jesus gesagt, naja, jetzt haben wir den Hie gemacht, jetzt ist Schluss mit dieser Sache Jesu. Mit dem Jesus ist jetzt Schluss, fertig. Ins Grab, zumachen, aus, erledigt. Das ist das Haupt der Kirche. Kirche, Grab aufmachen, zumachen, beerdigen und fertig, erledigt. Kirche, was ist das? Kinder, Kinder, Küche, Kirche, hat der frühe Bundeskanzler gesagt. Kinder, Küche, Kirche, also lauter Krempel. Das Haupt ist auferstanden. Ja, wenn das Haupt aufersteht, wirst du daran zweifeln, dass nicht auch der Leib, die Kirche, auferstehen wird? Hast du Zweifel? Hast du Zweifel? Ich habe keinen Zweifel. Ich habe keinen Zweifel. Das Haupt ist auferstanden. Wenn es am Haupt geht, dann geht es auch am Leib und an den Gliedern. Ja, freilich. Ist doch logisch. Ein Leib hat Kopf und Glieder. Aber wenn der Kopf auferstanden ist, dann werden die Glieder auch auferstehen. Ist doch klar. Leuchtet doch ein, oder? Hallo? Seid ihr noch da? Bist du noch da? Die Kirche wird auferstehen. Die Kirche wird auferstehen. Ihr werdet es erleben. Die Kirche wird als totgesagte, lebendiger Leib auferstehen. Vielleicht nicht am dritten Tag, ein bisschen später, aber Hauptsache es kommt. Ne? Okay. Achter Tag, siebter Tag, siebter Tag. Der achte Tag ist die Vollendung. Der siebte Tag, frei werden für die neue Führung. Da werden sie ja da entführt, die sollen da abgelenkt werden, soll mal spazieren gehen. So zwei Frauen nehmen dann die jugendlichen Kinder mit, die sollen mal weggefahren werden. So. Und dann beten sie, sagen, okay, wir fahren mit euch. Dann sind sie an einem ganz fremden Ort und sagen, jetzt müssen wir aber beten. Dann beten sie und die Mutter Gottes erscheint. Sie ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden, sie ist nicht an eine bestimmte Situation gebunden. Sie ist frei. Sie ist frei. Aber sie kommt vor allem da und ist dort, wo gebetet wird. Ist egal, wo du bist. Ob du auf dem Pont Bordeaux bist oder auf dem Grietschebach bist oder ob du da in Fatima bist oder in Marienfried bist oder hier bist oder da bist, wo gebetet wird, ist sie da. Eine wichtige Botschaft. Deswegen ist deine Gebetsecke, wo du wohnst, dein Medjugorje. Deine Gebetsecke zu Hause, wo du deine Kerze hast, wo du deine Ikone hast, wo du deine Statue hast oder was du immer hast, ja? Wo du deine Kerzlein anzündest, deine Räucherstäbchen anmachst oder was weiß ich, deine Reliquien rumliegen hast, wo du deine Gebetskette hast, wo du deinen Rosenkranz hast, da ist Medjugorje. Genau. In deiner Gebetsecke ist Medjugorje. Die Mutter Gottes erscheint zwar nicht, aber sie scheint immer da zu sein. Wenn du deinen Rosenkranz betest, ist sie da. Dann ist dort Medjugorje. Toll. Das ist eigentlich frei werden für diese neue Führung, Erscheinung auch an neuen Orten, das ist die neue Phase, die Erscheinung an geheimen Orten, in der Familie, auf dem offenen Feld. Das Entscheidende ist, dass man ihre Botschaften, ihre Anordnungen, ihre Warnungen befolgt und lebt. Das im Gebet zu erfassen, zu verstehen und zu leben, das ist dann eigentlich der Endpunkt und der Höhepunkt dieser Erscheinungen von Medjugorje. So, liebe Schwestern und Brüder, jetzt habe ich euch lange genug traktiert und bearbeitet. Ich höre jetzt auf, weil das jetzt auch notwendig ist. Ich bin der Meinung, wir dürfen zum Schluss 4 Grundmelodien uns nochmal vor Augen führen. Und damit können wir das dann auch abschließen. Was in den 7 Tagen bereits prophetisch aufleuchtet und worum es in Medjugorje geht. Und das zieht sich dann später durch alle Botschaften mehr oder weniger wieder durch. Es taucht dann als Motiv immer wieder auf. Es ist eigentlich eine Wiederholung. 4 Dinge, kann man sich gut merken. Ne? Wir haben 4 Himmelsrichtungen, 4 Dinge. Also erstens, der Friede. Epheserbrief. Denkt daran, die Mutter Gottes spricht vom Frieden auf dem Hintergrund des gekreuzigten und sterbenden Christus. Im Epheserbrief Kapitel 2 steht, denn er ist unser Friede. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Denn er ist unser Friede. Er hat Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut, sagt der Apostel Paulus in seinem Kolosserbrief, 1. Kapitel. Er hat Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. So steht es in der Heiligen Schrift. Und sie sagt, Friede, Friede, Friede und nur Friede. Er hat Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Denn er ist unser Friede. Die Mutter Gottes will uns zum Friedenskönig führen. Denn es gibt keinen Frieden ohne diesen Jesus. Er schenkt einen Frieden, den die Welt nicht schenken kann. Johannes Evangelium. Also der Friede. Zweiter Schlüsselbegriff. Glaube. Petrusbrief. Gott behütet euch durch den Glauben, durch den Glauben. Ohne Glauben keinen Frieden. Der Friede setzt den lebendigen Glauben voraus. Friede, Glauben, Umkehr. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Gebet fördert und stärkt den Glauben, wie wir es im Markus-Evangelium gehört haben. Das Gebet hilft, in Beziehung mit Gott zu leben und in der Beziehung mit ihm zu bleiben. Nur so können wir im Frieden bleiben, durch Umkehr und Glaube als Folge der Friede. Und ein letzter Punkt, das Fasten. Der Verzicht macht uns frei von Bindungen und hilft uns, in die Selbstkontrolle wieder hineinzuführen. Aber das Entscheidende ist, Glaube, Umkehr, Fasten, das ist die Basis, dass der Friede kommt. Das ist wichtig. Und nur Menschen, die in gewisser Weise in diesen Frieden, in dieser Harmonie mit der Schöpfungsordnung Gottes wieder gefunden haben, mit sich selbst, mit Gott, mit dem Nächsten, nur diese Leute können fragen, was soll ich für dich tun? Der entscheidende Satz. Was soll ich für dich tun? Was soll ich tun, wenn ich das Geheimnis von Medjugorje verstanden habe? Du sollst ein Apostel des Friedens werden. Was soll ich tun? Das ist die Antwort auf diese Frage. Was soll ich tun? Du sollst ein Apostel, eine Apostelin der Liebe und vor allem des Friedens sein. Und darum wollen wir beten. Dafür brauchen wir die Sakramente der Kirche. Dafür brauchen wir das gemeinsame Gebet. Dafür brauchen wir die Liebe, die Wertschätzung, das Angenommensein oder den Schwestern und Brüdern, wo immer wir auch leben. Was soll ich tun? Werde ein Apostel des Friedens. Ich danke euch. Amen.